Es ist Ende Oktober 2021, der goldene Herbst. Und hier ist
Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig.
Untertitel:
Euer True Crime Magazin.
Hi.
Hallihallo, es ist mal wieder soweit. Ich freue mich. Hallo ihr da draußen. Hallo lieber Guido. Ich habe mir eine Cola Zero nicht vom Marktführer eingeschenkt oder vielmehr aufgemacht. Und du trinkst bestimmt auch was Leckeres, um mit mir zu reden.
Jetzt bist du der Cola-Boy auf einmal. Früher habe ich mal eine Cola getrunken.
Ja, das stimmt. Aber Coke Zero ist eine geile Sache. Oder Cola Zero.
Ja, bei mir gibt es immer noch kein Wasser. Ja. Das Protest gegen die Erhöhung der Wasserpreise bei den Leipziger Wasserwerken.
Buh, Wasserwerke, buh.
Bei mir gibt's heute Hafermilch mit Mandelgeschmack.
Oh, das tut mir leid. Mm. Aber jeder wieder mag.
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum letzten Podcast.
Da haben wir über eine Menge Themen geredet, zum Beispiel auch über das teurere Wasser in Leipzig. Falls ihr also gerade diese Referenz zu Beginn nicht gehört habt, warum Guido streikt, könnt ihr alles in der letzten Folge nachhören. Aber das, was du jetzt hast, bezieht sich wahrscheinlich nicht aufs Wasser, oder?
Nee, das bezieht sich auf die Mehrwegverpackung in der Mensa. Ich habe erzählt, dass man in der Mensa am Park und auch demnächst wahrscheinlich in allen Mensen hier in Leipzig auf Mehrwegbesteck zurückgreifen kann, wenn man da nicht vor Ort speisen möchte wegen Corona und so.
Genau.
Das ist zwar weiterhin der Fall und auch alles schön und gut, aber früher konnte man da sich noch so reinsneaken und als Gast essen und bar bezahlen. Mit der Barbezahlung ist jetzt seit Corona leider Schluss.
Ach nö.
Na, das geht nicht mehr. Es ist jetzt einfach nur noch Bezahlung möglich mit Mensakarte, also Studienausweis.
Das heißt, ich darf nur noch rein, wenn ich jemanden kenne, der für mich bezahlt quasi.
Ja, das kannst du machen. Da wird es wahrscheinlich nicht weiter auffallen. Aber korrekt wäre, wenn du Studierender bist oder auch Mitarbeiter der Uni oder Gast der Uni, dann darfst du in der Mensa essen.
Und für alle anderen heißt es, wir müssen leider draußen bleiben.
Ja, bisher wurde das ein bisschen Auge zugedrückt, weil es natürlich auch eine Geldfrage ist.
Das gilt jetzt aber nicht nur für diese Mehrwegteller-Geschichte, sondern es gilt für den generellen Zutritt in die Mensa.
Mensa-Essen ist für mich passé jetzt und für dich auch, mein Lieber. Also gibt jetzt nichts mehr hier mit der Schmackofatzen.
Irgendwann kommt der Punkt im Leben, wo man erwachsen wird und nicht mehr in die Mensa gehen darf.
Irgendwann hast du es BAföG abbezahlt.
Das stimmt.
Wenn der letzte BAföG-Dollar zurückgeflossen ist.
Dann werdet ihr merken, dass Mensa-Essen gar nicht so geil ist.
Nee, es ist ja leider sehr geil, das ist das Problem.
Das stimmt. Das muss man ja wirklich fairerweise mal sagen, dass die Speiseeinrichtungen vom Studentenwerk zwar unterschiedlicher Qualität sind, aber durchaus grundsätzlich kann man sagen, ziemlich gut sind.
Und Mensa am Park, möchte ich hier mal behaupten, ist das beste Kantinenessen in der ganzen Innenstadt, was man so kriegen kann. Nach wie vor.
Und was machst du jetzt? Fälschst du dir jetzt irgendwie einen Studentenausweis oder lachst du dir jetzt eine junge Studentin an oder
Das so? Würde ich natürlich alles niemals tun und erst recht nicht hier öffentlich zugeben. Aber ich glaube, da ist halt Döner-Time, ne?
Ist auch gut, ja.
Tja.
Döner am Park.
Ja.
Sehr schön. Du Guido, wir haben eine ganz wichtige Sache. Wir müssen mal kurz den Podcast pausieren und mal in unser Nachrichtenstudio schalten.
Ja, kleinen Moment.
Und jetzt
das vertonte Interview.
Jegliche Ähnlichkeiten mit real existierenden Zeitungsinterviews sind rein zufällig und absolut nicht gewollt.
Die Leipziger Stadtverwaltung treibt unsere Autofahrer zur Verzweiflung. Es scheint mir, als ob Willkür herrscht und es niemanden mehr interessiert, ob der Autoverkehr flutscht oder nicht.
Das trifft nicht zu.
Unter Autofahrern wird gemunkelt, die Stadtverwaltung richtet absichtlich ein Baustellenchaos an, um so Autofahrer abzuschrecken und sie zum Umsteigen aufs Fahrrad zu bewegen.
Das stimmt natürlich nicht.
Mir ist auch zu Ohren gekommen, Sie hätten die Sache nicht mehr im Griff.
Auch das trifft nicht zu.
Sie sehe ich in der Stadt doch fast nur noch auf dem Fahrrad. Haben Sie das Autofahren etwa selbst schon aufgegeben? Und zwar wegen der vielen Staus? Na?
Ich fahre in der Innenstadt schon immer mit dem Fahrrad, bin aber auch sonst viel mit dem Auto unterwegs.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ah, das war wichtig. Das war gut, ja. dass wir da kurz mal unterbrochen haben. Ich finde, viele Sachen wirken gesprochen einfach viel plausibler als gelesen. Ne?
Comedy und True Crime Podcast. Gehen.
Ja, wir sind Comedy und True Crime. Wir holen die ganzen Genres ab, mit denen man in die Podcast-Charts kommt.
Stay tuned.
Ich habe leichte Sprachprobleme.
Ja, trink noch einen Schluck.
Du trinkst die schleimende Milch. Ich habe die schleimende Aussprache heute irgendwie.
Apropos Uni.
Das war jetzt aus dem Überleitungsbuch eher so für Einstiegssemester, oder? Apropos Uni, dabei ist das Uni-Ding irgendwie 3 Minuten vorbei, aber egal.
Die Herren haben studiert.
Ja.
Folgendes, und zwar im aktuellen Kreuzer.
Dem Stadtmagazin, alle neu zugezogenen, liebe Erstis, der Kreuzer ist das Stadtmagazin von Leipzig. Wenn ihr gut gemachten, unabhängigen Journalismus wollt, kauft den Kreuzer. Und wir kriegen kein Geld für diese Aussage.
Dort drin habe ich einen Artikel gefunden, dass die Uni Leipzig hat eine Umfrage gemacht für das Magazin Stadtverkehr, das ich bisher auch nicht kannte. Könnt ihr mal googeln, gibt es tatsächlich. Okay. Und zwar ging es da um die Befragung der Händler in der Jahnallee hier in Leipzig.
Also die Straße von den Höfen am Brühl quasi von der Blechbüchse in Richtung Stadion, ne?
Genau.
Dieser Teil ist gemeint, ja.
Was die Händler meinen, wie hoch der Anteil der Kunden ist, die mit dem PKW kommen. Und da meinten die Händler, dass es wahrscheinlich so 54% sein werden und dass mit der Straßenbahn keiner kommt.
What?
Tatsächlich hat die Umfrage aber ergeben, dass unter den Kunden, die dann befragt wurden, dass nur bis zu 11% mit dem Auto kommen und dafür bis zu 40% sehr häufig und häufig mit der Straßenbahn anreisen.
Ja, absolut.
Krass, ne? Auch in Bezug auf Fußgänger und Radfahrende sei die Einschätzung der Einzelhändler falsch gewesen. Tja, komisch. Also im Prinzip, Händler denken, alle kommen mit dem Auto. In Wirklichkeit kommen alle mit, also der größte Teil, mit Straßenbahn und Fahrrad.
Aber dann wundert mich, wie die Händler so eine kapitale Fehleinschätzung hinlegen. Weil mal ganz ehrlich, wenn du auf der Jahnallee bist, das geht schon beim Thema Parkplätze los, ne? Also du hast rechts und links hast du recht dicht besiedelte Wohnviertel. Und die Straße selber sind meines Wissens gar keine Parkplätze groß möglich. Also höchstens halt, sind ein paar Supermärkte vielleicht noch an der Ecke und man kann da im Parkhaus parken oder so. Aber das ist mir vollkommen plausibel, dass die meisten Menschen dort irgendwie oder ein Großteil zu Fuß oder mit der Bahn irgendwie ankommt.
Du erinnerst dich, vor ein paar Jahren gab es ja den großen Umbau der Kali und da war die Kali auch Wochen oder Monate lang gesperrt und die Händler hatten vorher auch ganz große Angst, dass wenn der motorisierte Verkehr wegfällt, dass da auch niemand mehr einkauft. Das war dann auch nicht so. Und das erinnert mich auch an, ich glaube, darüber haben wir auch schon vor ein paar Monaten auch mal im Podcast gesprochen. Ja. Dass über die, ja, in Skandinavien gibt es halt auch viele Innenstädte, die einfach so, wo der Autoverkehr stark eingeschränkt wurde. Und in Oslo war es auch so, dass da die komplette Innenstadt verkehrsberuhigt ist und du da auch so ein Riesenboulevard hast und dort auch die Händler dachten, die machen jetzt alle riesengroße Umsatzeinbußen und das ist jetzt vorbei mit der Innenstadt, wenn die Leute nicht mehr mit dem Auto ankommen können dort. Und das Gegenteil war der Fall, die Umsätze sind sogar nach oben gegangen. Mhm. Also es scheint weitläufig so ein Irrglaube zu herrschen, dass wenn die Menschen nicht mit dem Auto in die Innenstädte dürfen, dass dann da auch nicht eingekauft wird. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall.
Ich hatte mal so eine Tante, die hat sich immer relevante Zeitungsartikel ausgeschnitten und auf jeweilige Themenhäufchen gelegt. Wenn dann jeweils immer irgendein Neffe oder eine Nichte kam, die das Thema interessiert hat, hat sie dann immer das Häufchen geholt. Und wenn meine Tante das jetzt gelesen hätte, käme das jetzt quasi auf unser Häufchen zum Thema sinnvolle Konzepte, Verkehrskonzepte für die Innenstadt der Zukunft sozusagen. Ne, weniger Autoverkehr, mehr an die öffentlichen Personennahverkehrsteilnehmer denken und an die Fußgänger und an die Radfahrer. So auf dem Themenhäufchen liegt das jetzt. Für wenn wir es mal brauchen.
Schönen Gruß an deine Tante.
Jawohl.
Wo auch immer sie ist.
Genau, mach's gut.
Ich hoffe, es geht dir Tante gut.
Handchen.
Ich glaube, meine Oma hat das auch gemacht.
Wahrscheinlich ist das so ein Oma-Ding.
Ja.
Ich habe heute Post bekommen, Guido. Und zwar ist das deine Schuld. Hör mal, warte, jetzt rumpel's mal kurz. Achtung. Hörst du das? Ein Holz-iPad. Medienkompetenz in Sachsen auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft. Du hast mich darauf hingewiesen, dass es diese Broschüre oder, na, Broschüre ist zu wenig gesagt, dieses Buch von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung gibt. Und eigentlich wolltest du mir den Hinweis geben, lad dir mal das PDF runter. Und so wie ich halt bin, habe ich dann natürlich gleich gesagt, ich will es gedruckt haben, ich will es mit aus Papier haben. Der Unterschied ist aber, ich habe es bis jetzt wirklich nur mal kurz überflogen. Du hast es am Wochenende intensiv studiert und hast gesagt, da reden wir beim nächsten Podcast drüber. Also, zurückgespult für die noch nicht verstehen, worum es geht. Es gibt eine neue Studie oder eine neue Publikation zum Thema Medienkompetenz in Sachsen auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft von Benjamin Biegel und Markus Schubert, die ihr euch kostenlos online runterladen könnt. Und worum es da geht, das erzählt uns jetzt der Guido.
Ha, 180 Seiten, die ich ganz stolz gestern Abend lesen wollte, innerhalb von 30 Minuten, was ich natürlich nicht geschafft habe. Es blieb dann doch eher bei einem Überfliegen, weil das Ding ist echt umfangreich und auch super interessant.
Ja, das stimmt.
Der Grund, dass ich meinte, da müssten wir beim nächsten Mal drüber reden, war eine Pressemitteilung der Landeszentrale für politische Bildung. Der große Aufhänger war, und das kann ich jetzt mal zitieren, Der Studie zufolge sind zwischen 30% und 40% der sächsischen Bevölkerung grundlegende journalistische Arbeitsweisen und Prinzipien nicht bekannt. Die größten Wissenslücken bestehen bei den Befragten unter 35. Rund 20% der jungen Erwachsenen sind davon überzeugt, dass die meisten Medien Eigentum des Staates sind. Und fast 40% der über 65-Jährigen etwa sind davon überzeugt, dass Medien die Funktion haben, die Meinungsbildung in der Bevölkerung zu lenken. Oh, das ist ein krasser Hund.
Ja, das lässt einen so ein bisschen ahnen, warum irgendwie jeder in seinen Facebook-Kontakten irgendwelche ehemaligen Schulfreunde hat, die so absurdes Zeug manchmal posten, ne? Oder mit denen du irgendwie gar nicht diskutieren kannst oder mit denen du noch nicht mal den Konsens herstellen kannst, dass wie Medien funktionieren oder wie das Mediensystem in Deutschland aufgebaut ist. Das scheint wirklich massive Wissenslücken zu geben und mich hat wirklich die Altersgruppe überrascht. Ich hätte wirklich gedacht, dass das älter ist, aber offensichtlich unter 35, das ist schon krass.
Ja, wobei ich die Studie auch so, also erstmal ist das wirklich eine sehr interessante Studie und die ist auch sehr gut aufbereitet und layoutet und man bekommt dort auch sehr viele Links und Angebote, die dabei helfen, halt irgendwie dieses eigene Medienbewusstsein zu schärfen oder auch einfach mal zu überprüfen oder auch mal irgendwie, wenn man in der Weiterbildung tätig ist, dann da gibt es auch so ein paar Materialien, die man nutzen kann.
Gute Erklärungen von so Fachbegriffen, die man immer mal liest, aber nicht genau weiß, ne, so Third-Person-Phänomen und sowas. Ja. Das wird dann einfach so ein bisschen erklärt.
Super interessant zu lesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, das Fazit, dass da natürlich hier in Sachsen noch sehr, sehr viel zu tun ist im Bezug auf die Medienkompetenz, weil es ja auch ein wichtiger Pfeiler der Demokratie ist. Weil ich meine, wenn alle irgendwie an Quatsch glauben oder irgendwie an die Zusammenhänge nicht richtig begreifen, dann passiert bei der nächsten Wahl halt irgendwie genau das, was irgendwie alle befürchten. Genau. Dann kommen halt auch irgendwelche Quatschkörper an die Macht, die dann auch mit Quatschfakten irgendwelche Quatschentscheidungen treffen und irgendwann werden wir nur noch Quatsch regiert und dann, um das mal ein bisschen salopp zu sagen, was ich nochmal, um auf den Punkt zu kommen, als so mitgenommen habe von der Studie, ist, dass die über 65-Jährigen zwar politisch sehr interessiert sind, aber was so die Medienkompetenz betrifft, also ihr Bedürfnis, sich da noch ein bisschen weiterzubilden und aufzuholen, ist quasi sehr, sehr gering. Wohingegen bei den Jüngeren unter 35 dieses Bedürfnis noch da ist. Also dieses sich noch weiterzubilden, wie man jetzt im Internet ja nicht übers Ohr gehauen wird, was jetzt
wie man Fake vernünftige News Quellen sind, wie man sowas,
Fake News erkennt und alle solche Sachen, das ist dort noch da.
Bestimmte Begriffe also als Enttarnung nutzen kann für irgendwelche Informationen, die so ein bisschen shady sind und so. Ja.
Genau, und die in der Mitte so, die also ab Mitte 30 bis, was weiß ich, Ende 50, die sind relativ gesettelt, relativ hier in Sachsen. Und die Studienherausgeber, also die sagt man Studienmacher, vermuten, ich weiß nicht, ob die das jetzt, also belegt haben sie das da nicht direkt, aber es gibt so einen großen Unterschied und die Wende spielt da auch eine große Rolle, weil die über 65-Jährigen sind meistens in der DDR sozialisiert und gerade hier in Sachsen, Tal der Ahnungslosen, da war das Medienverhalten halt ein komplett anderes. Die haben tatsächlich nur DDR-Rundfunk, DDR-Fernsehen und DDR-Radio reingekriegt in großen Mengen und das auch ganz anders erlebt, weil da war das ja tatsächlich eine Verlautbarung des Staates. Da gab es ja auch, das war ja eine Stimme und das, was da gesagt wurde, entsprach tatsächlich nicht immer so den Tatsachen und war das, was alle Leute glauben sollten. Und damit sind die groß geworden. Und die haben das dann tatsächlich nach der Wende nicht beigebracht bekommen und auch nicht gelernt, wie das hier in einer Demokratie funktioniert, welche Säule Medien bilden und seriöser Journalismus und wie der zu erkennen ist. Und den Unterschied zwischen Meinung, also zwischen einer Meinung, einer Kritik und einer tatsächlichen Meldung zu erfassen.
Bis heute sieht man ja auch relativ deutlich an den Zahlen, die auch zusammengetragen haben, dass es wirklich ein Stadt-Land-Gefälle gibt, was echt gravierend ist. Also, dass es in den Städten mehr Bewusstsein für Medien und ihre Funktion gibt, will ich mal vorsichtig sagen, und auch mehr Bereitschaft zur Medienbildung oder zur Medienkompetenzausprägung, so. Und dass es auf dem Lande wohl ein bisschen anders ist und ohne da jetzt falsche Korrelationen irgendwie herstellen zu wollen, aber das deckt sich ja so ein bisschen mit der Wahrnehmung, dass aus so ländlichen Gebieten, die früher so das Tal der Ahnungslosen waren, da ist wahrscheinlich nochmal verschärft irgendwie die Medienkompetenz einfach oder Medienbildung einfach nötig, weil man schon damals irgendwie quasi ein bisschen benachteiligt war durch die fehlende Abwechslung beziehungsweise die fehlende Vielfalt an Meinungen auch, ne, die einfach mit den ganzen Generationen groß geworden sind.
Ja, und Leipzig sticht da natürlich, wie erwartet, auch zusammen mit Dresden allerdings auch hervor, also positiver als andere Teile. Chemnitz lust so ein bisschen ab. Nochmal, um auf die Altersstruktur zurückzukommen, bei den Jüngeren, bei den unter 35-Jährigen ist es so, dass die fehlende Medienkompetenz auch zurückzuführen ist einfach auf schulisches Versagen. Ja. Da wurde halt nach der Wende einfach irgendwas nicht erledigt. Also gerade bei denen, die so Mitte, Ende der 90er geboren sind und später, da ist das dann einfach eine Lücke, die da einfach aufgeholt werden muss. Aber die sind halt auch empfänglich dafür, ne? Also die sind nicht verloren.
Die Lücke klafft bis heute. Darf ich dir kurz eine Anekdote von meinem Klassentreffen von vor 3 Wochen erzählen? Erzähl. Wir waren in unserer alten Schule. Was ja immer ganz spannend ist, ne? Also wir hatten ein 10-jähriges Jubiläum, ne? Und
5-jähriges.
Ein bisschen mehr war es dann doch. Und sind in die gleiche Schule gekommen, quasi in der wir damals waren. Zum Teil, dass die Möbel noch gleich waren, also sprich die Stühle und Tische, das war das eine, ja. Ich habe also so erwartet, dass da überall digitale Tafeln hängen, die von überall anstoßbar sind oder anspielbar sind. Ja, kannst du vergessen, war gar nichts. Aber was mir so richtig den Rest gegeben hat, da stand dann so auf einer Etage so ein Medienschrank rum. Und den haben wir aufgemacht. Ich habe ein Foto gemacht, weil das glaubt dir keiner. Es war ein Röhrenfernseher und ein völlig verstaubter VHS-Rekorder, der in diesem Medienschrank war. Und offensichtlich war der aber in Benutzung, weil sonst würde der nicht im Jahr 2021 im dritten Stock der Schule rumstehen. Ja, und da dachte ich mir so, boah, ich weiß, dass es auch andere Schulen in Sachsen gibt, wo das anders läuft. Und bestimmt haben die auch, habe ich nur in den falschen 28 Zimmern geguckt, weil die anderen 30 Zimmer voll digital sind. Aber offensichtlich ist auch das ein Teil der Realität. Und ich meine, wenn wir über Medienkompetenz und über Medienbildung reden, und dann ist das, womit sich manche Lehrer auch an Equipment rumplagen müssen, dann ja, kann man so seine persönlichen Schlüsse ziehen, ne?
Ich frage mich, wie viel Prozent der Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören, richtig einordnen können, was sie hier hören. Also, ob die verstehen,
dass wir zwei private Dudes sind, die ohne irgendeine Medienbude im Hintergrund hier einen Podcast machen.
Ja, also das ist ein Hobbyprojekt, was ihr hier hört. Wir sind weder öffentlich-rechtlich noch privat. Ja,
doch, wir sind privat.
Wir sind privat.
Mit dem Unterschied, dass wir das, was es kostet, in der Regel selbst bezahlen, es sei denn, es findet sich mal jemand, der bei uns Werbung schalten will, genau.
Jawohl, also ich sitze hier gerade am Wohnzimmertisch bei mir zu Hause und habe mir so ein bisschen eine Decke vor die Nase gehangen, damit es hier nicht so halt.
Ja.
Du sitzt, glaube ich, in der Küche oder so, ne? Nee,
ich sitze auch im Wohnzimmer an meinem Esstisch und habe den zu einem so Art mobilen Podcast-Büro umgebaut, ja.
Und ich halte hier auch gerade das Kopfhörerkabel in der Hand, damit das nicht so Störgeräusche macht. Also von so professionellem, wie sagt man, irgendeiner ja geldgebutterten Produktion ist hier auch.
Also wenn uns irgendjemand bezahlen würde, hätten wir richtig viel falsch gemacht. Dann hätten wir schlecht gepokert bei der Technik, sozusagen. Nein, also ihr wisst, was wir meinen, ne? Wir sind
ein alternatives Podcast-Angebot aus Leipzig sind wir.
Richtig.
Und wir machen das aus Spaß an der Freude.
Und weil wir euch mögen.
Ja.
Darf ich dich ganz kurz hier in unserem privaten alternativen Medium korrigieren in der Öffentlichkeit oder maßregeln?
Ja, komm, gib's mir.
Du hast gerade mehrfach Wende gesagt. Weißt du, dass es ganz viele Leute gibt, die das gar nicht gut finden?
Die Wende.
Ich will gar nicht mit dir in die Politik. Also ich wollte auch nicht sagen, dass du es nicht benutzen sollst. Ich wollte nur mal den Hörerinnen und Hörern erklären, warum das ein Wort ist. Das werdet ihr, wenn ihr gerade auch neu nach Leipzig kommt, immer öfters auch mal hören, die Wende. Ihr werdet aber auch merken, dass interessanterweise ganz viele von denen, die damals aktiv mit dabei waren, dieses Wort ganz bewusst vermeiden, weil sie lieber sprechen von der friedlichen Revolution.
Ach komm.
Weil sie, ja, oder vom Herbst der Revolution oder irgendwie so, weil sie sagen, das Wort Wende kam wohl damals auch aus der Ecke der Regierenden noch. Weil die haben eine Wende quasi vorgeschlagen in der Politik, also Egon Krenz und so. Und eine Wende ist im Sport ja, also wenn du Schwimmer bist und eine Wende machst, dann kommst du zu einem bestimmten Punkt und drehst einfach nur um und gehst wieder zurück. Und ne, die sagen quasi, wenn du so ganz auf jedes Wort achtest, sagen die eben, genau das wollten wir nicht. Wir wollten nicht ein Zurück in das bestehende System, sondern wir wollten eine Veränderung des Systems, wo auch immer hin. Ich will jetzt gar nicht politisch werden und was draus geworden ist und so. Und ich sage auch nicht, Wende sagen ist verboten. Es ist nur ganz interessant, wenn ihr also in Leipzig euch mal mit so Zeitzeugen unterhaltet, achtet mal drauf, ganz viele von denen benutzen bewusst nicht das Wort Wende. Das wollte ich nur mal erzählt
haben. Für mich umfasst das Wort Wende eigentlich eher so die Zeit, als es losging mit den ganzen Demonstrationen, bis hin zu Treuhand wickelt alle ab. Also das ist bei mir nicht einfach nur irgendwie ein Jahr oder ein Monat, sondern da zählt für mich persönlich alles dazu. Und das ist dann tatsächlich eine Art Wende, aber ich wusste jetzt nicht, dass das so verpönt ist.
Ja, ich wurde da mal tatsächlich, ich habe da mal beruflich zu tun gehabt in einem Interview, und da wurde ich mal von Leuten, die da mit zu tun hatten, sehr, sehr, also nicht irgendwie böse, ne, oder so, sondern wirklich so dieser freundliche Hinweis, wie manche andere Leute sagen, ey, das und das ist meine Berufsbezeichnung und benutze mal die richtige und so. So war das bei denen, ich gesagt, ja, wir verzichten auf den Begriff, weil der ist für uns problematisch konnotiert.
Ich finde es tatsächlich schwierig, von einer Wiedervereinigung zu reden, weil es war tatsächlich ein Beitritt der DDR zur BRD.
Das werden dir interessanterweise die Leute, die auf die friedliche Revolution Wert legen, werden dir bei diesem Punkt, glaube ich, mehrheitlich recht geben oder zustimmen. Das
ist, da gibt es also nicht Gut und Böse und irgendwie kommt man doch zueinander. Und
gar nicht, nee. Und ne, manche reden eben von der deutschen Einheit, manche finden das Wort Wiedervereinigung problematisch, weil es eben, ne, also das ist, es hängt sicherlich immer ein bisschen damit zusammen, wie man auf die Ereignisse schaut und auf das und das auch bewertet und was daraus geworden ist. Das mag sicherlich auch immer sein, aber ich wollte jetzt auch gar nicht so weit ausholen, aber ich dachte, es war mal eine gute Gelegenheit, das mal zu erklären. Gerade, wir gehen ja davon aus, dass jetzt im Oktober auch eine Menge neue Menschen in Leipzig sind, gerade so Studierende und so. Und ich finde solche Kleinigkeiten immer gut zum Verständnis, wo man so gelandet ist und wo man hier ist. So, weißt du, deswegen habe ich das jetzt mal gesagt und wollte dich also nicht belehren, sondern eher den Hinweis, den du mir zugeworfen hast, unfreiwillig einfach mal aufgreifen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Medienstudie, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wo sie die kriegen können. Ja.
Und zwar im Internet, wir verlinken euch das in den Shownotes und auch in unserem Newsletter, den ihr immer dann bekommt, wenn eine neue Folge rauskommt. Und da in dem Newsletter, der hat nicht nur den Vorteil, dass ihr dort Bescheid kriegt, dass eine neue Folge da ist und ihr die nicht verpasst, sondern ihr kriegt auch den einen oder anderen Link zur aktuellen Folge und ab und zu mal auch über was wir hätten reden können. Das aber nicht getan haben, weil wir entweder keine Lust, keine Zeit oder es einfach vergessen haben.
Richtig. Und das PDF könnt ihr euch sofort runterladen oder ihr könnt es auch so machen wie ich und könnt euch tatsächlich auch die gedruckte Version kostenlos schicken lassen. Das kommt dann ja nach so ein paar Tagen und ihr müsst natürlich dann aber eure Daten bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung hinterlegen.
Apropos neue Leute in Leipzig.
Hast du neue Leute kennengelernt?
Ja, nein, weiß nicht, aber ich glaube, nachdem der Lonely Planet, ihr wisst jetzt, was kommt, Leipzig in der Liste der ultimativen Reiseziele in Deutschland auf die 1 gewählt hat, werden wir alle in Zukunft wohl die ein oder andere neue nette Person kennenlernen, die sich aufmacht, um Leipzig kennenzulernen mit dem Gänsefüßen-Geheimtipp.
Wahnsinn.
Aus ihrem Lonely Planet.
Und wenn du denkst, der Leipzig-Hype geht nicht mehr krasser oder ist lange vorbei, dann kommt ein Lonely Planet-Artikel um die Ecke und sorgt für den nächsten Schwung an Artikeln und Presse und so weiter. Was ist passiert? Lonely Planet, kennt ihr vielleicht alle, ganz romantisches Image hat diese Reiseführer-Marke, nämlich dass für alle, die so alleine reisen, für die Rucksacktouristen dieser Welt, sind das eben die Ratgeber mit den Geheimtipps. Wo gibt's die schönsten Strände, die besten Cocktails. Mittlerweile
wahrscheinlich ein Riesenkonzern geworden, der da Millionen Umsätze einfährt. Also Geheimtipps gibt's da nicht mehr.
Natürlich, das ist eine Riesenmarke. Aber diese Lonely Planet lebt eben von diesem Image und die geben regelmäßig natürlich Listen raus von, also so für so Orte oder für so Menschen, die neue Reiseziele suchen, so was sind so die besten Plätze, die man gesehen haben muss, wenn man nach will. Und da war jetzt mal offensichtlich mal wieder Deutschland dran.
Ja. Und es gibt 250 Top-Orte und Leipzig ist die 1. Ich darf mal zitieren.
Mach das mal, zelebriere das mal ein bisschen mehr. Und Leipzig ist also von allen Möglichkeiten, was man in Deutschland sich angucken kann, lieber Tourist aus aller Welt, ist Leipzig auf 1. Ja?
Und vor allem für ein junges Publikum interessant.
Natürlich.
Ich zitiere mal. Der Hype, den einige der Stadt attestieren, ist gar keiner. Leipzig ist wirklich cooler als Berlin und angesagter als München, vor allem bei den Millennials.
Vor allem bei den Mietpreiszahlern, ja.
Die Stadt ist jung, spannend, facettenreich, mal bunt, mal grau, von vibrierender Lebendigkeit. Alle wollen hin, in die Stadt der ersten DDR-Montagsdemos. Die Heimat Auerbachs Keller.
Die Heimat Auerbachs Keller, achso.
Die Stadt der Streetart. Des Wave-Gothic-Treffens.
Neo-Rauch.
Kreativszene rund um die Baumwoll. Sucht ihresgleichen. Also ihr merkt schon, das sind jetzt nicht so Sachen, die einem gestandenen Leipziger oder einer gestandenen Leipzigerin wie dir und mir und Ihnen jetzt neu sind. Aber Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, frohlockt.
Ja klar, da kriegt jetzt einen Bonus vom Bürgermeister oder so.
Eine bessere Empfehlung können wir uns nicht wünschen.
Ja, so. Ach, weißt du, wahrscheinlich, wenn das jetzt jemand hört, der irgendwie nicht weiß, wie viele Jahre dieser Hype schon anhält und wie oft wir das schon alles gehört haben, der wird sich denken, was sind das denn für zwei undankbare Zausel? Natürlich ist das wunderbar, wenn die Menschen die Stadt irgendwie entdecken und gut finden, aber.
Und jetzt heben mal alle die Hand, die nach Veröffentlichung des neuen Mietspiegels eine Mieterhöhung im Briefkasten hatten in den letzten Wochen. können uns einfach mal schreiben unter feedback@heldenstadt.de. Feedback@heldenstadt.de. Habt ihr in den letzten Wochen eine Mieterhöhung reinbekommen mit Begründung aktueller Mietspiegel der Stadt Leipzig? Das würde mich auch mal interessieren.
Sag mal, wie lang der Zeitraum genau ist, damit ich weiß, ob ich die Hand heben darf oder nicht.
Ich glaube, das letzte halbe Jahr.
Ja, dann hebe ich die Hand. Ich bin schon mal dabei.
Na dann, bin gespannt.
Gut. Aber auch diese Berichterstattung, falls sie an euch vorbeigegangen sollte, sein sollte, verlinken wir euch natürlich irgendwie. Da könnt ihr euch selber überzeugen, was der Lonely Planet so geschrieben hat.
Beat and Rhythm.
Die Heldenstadt-Veranstaltungstipps.
Ich habe einen Veranstaltungstipp und da müsst ihr schnell sein.
Sehr gut.
Weil das gilt nur noch bis diesen Samstag. Und zwar das Naturkundemuseum füllt den Bowlingtreff am Leuschnerplatz mit Leben noch bis Samstag. Da gibt's Lesungen. Also ich glaube, die haben auch irgendwelche ausgestopften Tiere schon dahin transportiert, mal so interimsmäßig aufgebaut, dass ihr mal gucken könnt, wie so ausgestopfte Füchse aussehen. Und da gibt's Lesungen, da gibt's auch Filmvorführung und so ein paar Sachen bis Samstag. Danach ist erstmal Ruhe, weil bis 2025 wird das Ding erstmal umgebaut und danach zieht das Naturkundemuseum rein.
Also die haben quasi jetzt in das unsanierte, völlig da niederliegende Gebäude
abgerotzte.
Ein paar tote Affen und Füchse reingestellt.
Ja, und du kannst dort einigen Veranstaltungen lauschen.
Ja, super.
Und ein bisschen Doku gucken.
Da haben sie bestimmt auch ein paar Ratten einfach genommen, die da lagen und haben die einfach so aufrecht gestellt und die als. Übrigens scheint es da überirdisch auch so eine Art Kulturprogramm zu geben. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, wenn du am Leuchtnerplatz über die Ampel gehst Richtung Südvorstadt, da hörst du immer mal dort Musik aus den Büschen und beim Vorbeigehen habe ich das gesehen, das scheint ein neuer Platz für so ein paar Charakterköpfe zu sein, um da so ein bisschen rumzuhängen und nicht Straßenmusik, eher so Musik aus Bluetooth-Boxen und Menschen, die gerne auch mal zu unkonventionellen Zeiten alkoholische Getränke trinken, so die da so ein bisschen rumhängen und Party machen. Und just heute, als ich quasi auf dem Weg in mein improvisiertes Heimstudio hier gewesen bin, bin ich daran vorbeigegangen und dachte mir wieder, meine Herren, die haben echt Spaß.
Schön.
Und ich weiß wirklich nicht, ob das, also was das für eine Clique ist, ob das irgendwie Punks sind oder Studenten oder ganz normale Lonely Planet Touristen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da immer was los. Überirdisch, auch vor dem Naturkundemuseum an der Seite quasi.
Ja, die kleine Straßenmusik-Party-Location. Da bleibt ja auch nicht mehr viel übrig von, wenn da irgendwann mal der Leuchtturmplatz umgestaltet ist.
Das stimmt, wenn das irgendwann mal die Schickimicki-Markthalle ist mit, ich habe mir ein wenig Serrano-Schinken für 7,90 € gekauft. Genau.
Da nehme ich meine Milch, muss langsam aufgefüllt werden.
Da will ich nicht im Weg stehen und du hast bestimmt noch ein paar wichtige letzte Worte unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben.
Ja, weil wir kommen jetzt langsam auch wieder zum Ende unserer heutigen 2. Oktober-Folge 2021. Ja. Wie gesagt, E-Mail feedback@heldenstadt.de haben wir euch schon genannt, den Newsletter könnt ihr abonnieren.
feedback@heldenstadt.de
Newsletter in der Bio, Link in Bio, Newsletter.
Newsletter, abonnieren.
Wir freuen uns über jedes Sternchen bei Apple.
Sternchen.
Oder Herzchen bei Spotify.
Herzchen.
Wir freuen uns über jeden Repost bei Insta.
Repost, Insta.
Oder über jeden Retweet bei Twitter.
Itter.
Denn das alles hilft uns dabei, unseren kleinen Hobby-Podcast bekannter zu machen.
Money.
Ihr wisst ja, ihr kennt das ja mit den automatisierten Algorithmen der Social-Media-Konzerne. Die zeigen uns auch in Zukunft nur weiter bei euch an in euren Feeds oder an denen eurer FreundInnen. Da werden wir nur reingespült, wenn möglichst viel Interaktion herrscht. Und zwar, wenn ihr liked, teilt und auch sonst Kommentare schreibt.
Das ist der Algorithmus, wo ich mit muss.
Das ist die Falle. Das ist das Hamsterrad, in dem wir alle stecken, sogar mit unserem kleinen Podcast.
Genau.
Daniel, es war mir wie immer eine innere
City-Tunnel-Durchfahrt mit dem Lonely Planet unterm Arm in Richtung Naturkundemuseum.
Und viel Musik aus der Bluetooth-Boombox, wenn du die Treppe am Leuschner nach oben gefahren bist.
Party!
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, war schön mit euch.
Und wir hören uns, wenn alles klappt.
Bald wieder.
In 2 Wochen wieder.
Genau. Bleibt gesund.
Sanften Verlauf. Tschüss.